Schönen guten Morgen. Normalerweise sage ich immer, ja, schön, dass ihr da seid. Aber der Marc hat gesagt, ich soll das nicht mehr sagen, dann schlägt das Mikro immer so aus. Und dann habe ich mir gedacht, heute machen wir es mal anders. Ja, schön, dass Gäste da sind heute Morgen. Ihr habt euch einen Gottesdienst ausgesucht, mal nach Forthausen zu kommen. Der hat es ein bisschen in sich. Also schnallt euch an, es geht heute um den Himmel, aber nicht nur. Vater, wo wohnst du? Wir reden über das Vaterunser. Und das ist so eine Frage, die klingt fast wie die Suche nach jemand, den wir vermissen. Vater, wo wohnst du? Ne, das hat ein Jünger auch Jesus mal gefragt, wo gehst du hin? Im Vaterunser sagt uns Jesus, wo der Vater ist. Im Himmel. Gott, aber lieber Vater, wohnt im Himmel. Wirklich? Ist das wirklich so? Es geht, wenn wir über den Himmel reden, um Geheimwissen. Um Dinge, von denen wir eigentlich nicht viel Ahnung haben. Oder ich habe es so aufgeschrieben, von Dingen, wo wir sicher wissen, dass wir sehr, sehr wenig wissen. Über den Himmel wissen wir nicht viel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei dem Gedanken an den Himmel haben viele Menschen, viele Christen erstens Bilder im Kopf. Zweitens Fragezeichen auf der Stirn und drittens halten manche Dinge für Fakten, die möglicherweise keine Fakten sind. Und viertens habe ich mich dann gefragt, sehr spannend über den Himmel zu reden, aber ich habe gedacht, pass schön auf, dass du auch beim Thema Gebet bleibst, weil es geht ja ums Vaterunser. Aber das Vaterunser bietet uns tatsächlich Gelegenheit, darüber nachzudenken, wo Gott wohnt und gibt uns eben eine Antwort und sagt, im Himmel. Also lasst uns ein bisschen reden über unsere Idee vom Himmel. Ich habe eine Folie mitgebracht, da steht das drauf, unsere Idee vom Himmel. Und ich glaube, in der Vorstellung vieler Christen ist der Himmel ein heiler Ort, irgendwo da oben. Das ist der heile Ort, irgendwo da oben. Und da, wo der Vater wohnt. Ich habe, als ich versucht habe, ein bisschen Werbung gemacht zu machen, über WhatsApp habe ich geschrieben, ich rede oben ohne, beziehungsweise über oben ohne. Ich rede vom Himmel und das ist der Ort oben ohne, weil hier unten, da ist der Ort mit all dem, was wir oben ohne erwarten. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Geschrei, ohne Konflikte, ohne Tränen, ohne Schmerz oder Krebs. Das alles ist, so glauben wir eben, auch oben nicht mehr. Aber hier unten auf dieser Erde, auf dieser kaputten Erde ist das alles noch. Und deshalb ist Errettung für viele Menschen die Erlösung von Arbeit, Krankheit, Leid, Pein. Und es ist einfach, tschüss, kaputte Erde. Himmel ist Schluss damit. Endlich alles vorbei. Und vielleicht für den einen oder anderen sogar endlich die Sprache zu sprechen, die er schon immer mal lernen wollte. Portugiesisch nehme ich an zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, vielleicht hat man mal eine nette Italienerin im Urlaub kennengelernt und hat die Hoffnung, die im Himmel wiederzusehen. Da wäre es ja gut, wenn man Italienisch könnte. Aber andere wollen einfach so viel Schokolade essen, wie sie wollen, ohne dick zu werden. Also unsere Vorstellungen von Himmel sind irgendwie so, dass der Himmel das Schlaraffenland ist. Dass das letztendlich vielleicht dieses Wellnessparadies ist, in dem wir entschädigt werden nach eben Erde, Leid, Arbeit und Pein. Und ich habe solche Dinge auch schon gepredigt. Vor allen Dingen als Golfer hatte ich immer so dieses Bedürfnis zu sagen, wenn ich im Himmel bin, dann kann ich es wirklich. Aber ich vermute, selbst im Himmel wird man das nicht lernen. Ist einfach zu schwierig. Aber dieses Denken, das wir haben, mit dem schlechte Erde hier, alles kaputt und guter Himmel da oben, alles schön, heile Welt, das hat eine Ursache, weil das ist im Grunde genommen der Erfolg Platos, der das in seiner dualistischen Weltsicht, die er so uns vermacht hat, geschafft hat, auch die Theologie damit im Grunde genommen zu beeinflussen, dass wir diesen Dualismus einer zweigeteilten Wirklichkeit Platons tatsächlich auch leben als Christen. Das ist Ne? Erde hier, Himmel da. Zwei getrennte Orte, ganz weit auseinander. Wenn ich hier unten dann mal irgendwann erlöst bin, dann bin ich irgendwann da oben und alles wird gut. Das ist so eine Weltsicht, die wir deshalb haben, weil Platon das so entwickelt hat in gewisser Weise. Das klingt also vertraut, aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt das nicht. Das ist ein Missverständnis. Und wenn wir jetzt über Missverständnisse reden, dann vielleicht nochmal vorweg, für mich ganz wichtig, weil ich nicht nur über den Himmel rede, es wird heute ein bisschen herausfordernd. Und ich möchte euch bitten, oder ich hoffe, dass wer nach der Predigt zu wissen meint, was ich glaube, dass der wirklich gut zugehört hat. Und dass ihr auf das achtet, was ich sage, und dass ihr aber auch auf das achtet, was ich nicht sage. Damit ihr nicht nachher denkt, ich werde hier Irrlehren verbreiten, weil Theologie ist komplex und es ist nicht immer leicht, das zu erklären. Ich werde mir Mühe geben, aber leider ist es so, dass viele viel zu schnell über andere urteilen, weil sie glauben, verstanden zu haben, was die anderen denken und das aber missverstehen. Also immer wieder die Einladung, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich gesagt habe, oder wenn ihr den Eindruck habt, ich habe Mist erzählt, redet mit mir darüber. Ich bin gerne bereit, auf diese Dinge dann einzugehen. Und ich werfe ja immer gerne Fragen auf. Ich provoziere auch gerne. Ich hinterfrage gerne, weil uns das hilft, Dinge auch neu zu durchdenken und vielleicht zu wachsen. Dadurch, dass wir eben herausgefordert werden, genau das zu tun, zu forschen, nachzuprüfen, so wie die Bibel das sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Aber wenn die Bibel das damals gewusst hätte, dann hätte sie gesagt, aber lest nicht immer nur die Bücher aus einem Regal, aus einer theologischen Ecke, sondern lest auch mal aus einer anderen, damit ihr wächst. Habe ich viel zu lange nicht getan. Nicht alles, was wir über das Jenseits als Faktenwissen denken, ist tatsächlich unumstößlich. Unsere Ideen, die wir haben. Das erste Missverständnis, das habe ich mitgebracht, auch auf der Folie. Das erste Missverständnis mit Blick auf den Himmel klingt so. Unser Job als Christen ist, Menschen darauf hinzuweisen, dass es den Himmel gibt, aber auch eine Hölle, der sie nur entgehen, wenn sie sich bekehren und ein sogenanntes Übergabegebet sprechen. Und deshalb gilt es, möglichst viele Menschen in den Himmel mitzunehmen. Ich denke, dass das ein Missverständnis ist oder bestenfalls eine Halbwahrheit. Dass wir Christen den Wunsch haben, Menschen mit unserem Vater im Himmel bekannt zu machen. Und wenn ihr an meine Predigt vom letzten Mal denkt über das Vaterunser, dann ist dieser Vater ja tatsächlich auch jemand, den man anderen vorstellen möchte, weil er einfach so cool ist. Ja, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, auf der Webseite könnt ihr euch die Predigt nochmal anhören. Aber das ist das, was wir uns auch wünschen. Und natürlich wünschen wir uns, dass jeder Mensch diesen Vater im Himmel kennenlernt. Ich hoffe zumindest, dass wir jeder meinen, wenn wir jeder sagen. Und nicht nur die, die angenehm riechen und die in unsere Gruppe passen, sondern vielleicht auch die, die dann eben nicht so gut riechen und nicht so gut aussehen, dass wir auch die gerne dem Vater vorstellen möchten. Das wäre mein Wunsch. Wie dem auch sei, wenn wir von Errettung reden, Errettung vor der Hölle ist niemals das Thema der Apostel gewesen, als sie verkündigt haben. Das ist ganz, ganz spannend, weil das hat sich im Laufe der Kirchengeschichte dahin entwickelt, dass wir ganz, ganz viel Predigten gehört haben und gehalten wurden, um Menschen davor zu warnen, bloß nicht in die Hölle zu kommen. Das war nie das Thema der Apostel. Könnt ihr nachlesen, lest mal Apostelgeschichte, werdet ihr keine Predigt finden, die das zum Thema macht. Und ich glaube, dass die verkürzte Sicht dieser, du musst nicht in die Hölle, wenn du nicht willst, gute Nachricht, dass man die Früchte dieser Art von Predigt tatsächlich vernachlässigen kann. Denn Menschen werden sich nicht deshalb zum Glauben bekehren, weil wir ihnen Angst vor etwas machen, an das sie nicht glauben. Das bringt gar nichts. Also heute bringt das nichts mehr. Und ich weiß, der Himmel ist unser Thema heute, aber es ist mir wichtig, eben mit diesem Missverständnis aufzuräumen, dass man nur vom Himmel reden darf, dass man nur von diesem Gott reden darf, der im Himmel wohnt, wenn man auch von unserem Bild, das wir haben und glauben zu haben, von der Hölle redet. Ich glaube, dass das nicht nötig ist. Die Hölle ist nicht unser Thema heute, aber manche Christen sind stolz darauf, in dieser Machtposition zu sein, Menschen sagen zu können, du musst aber aufpassen, dass du nicht in die Hölle kommst. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Und das ist mir wichtig, heute Morgen zu sagen, wenn wir über den Himmel reden. Weil wir haben vom Himmel auch Ideen und Bilder im Kopf, aber leider sind die Bilder, die wir von der Hölle im Kopf haben, noch viel, viel konkreter. Und manche geben die gerne zum Besten. Und ich glaube, das ist fahrlässig und manchmal sogar folgenschwer, wenn man das ein oder andere so sagt, wie man glaubt, dass es ist. Weil jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe, und denkt dran, gut zu hören, was ich sage und was ich nicht sage. Jesus selbst hat faktisch nie von der Art Hölle gesprochen, an die viele glauben. Das Wort Hölle hat uns die Übersetzung von Martin Luther beschert, 1540 so rum, und dass er die griechischen Worte Gehenna und teilweise das Wort Hades als Hölle übersetzt hat, das kann man ihm verzeihen, denke ich. Was mir Mühe macht, ist, dass viele Bibelübersetzungen heute immer noch Wert darauf legen, das Wort Hölle so zu schreiben, wie es eben geschrieben wird, als Hölle. Warum habe ich Mühe damit? Ich finde das persönlich nicht hilfreich, weil die meisten Menschen ein Bild im Kopf haben von der Hölle, das vormittelalterlich ist. Und ich meine das wirklich so, wie ich das gerade sage. Also vor dem lutherischen Mittelalter haben nämlich Dante vielleicht und Botticelli, die haben dieses Bild von der Hölle geprägt, das wir heute haben. Und da gab es viel, viel Kunst. Und als ich dann zum Glauben kam, irgendwann in Ende der 70er Jahre, da gab es die Chick-Traktate, die haben mein Bild von der Hölle sehr, sehr stark mitgeprägt. Und die Frage ist, ist das wirklich schriftgemäß? Kopfkino ist es auf jeden Fall, das ist das, was wir uns vorstellen von Hölle. Aber es bildet bestenfalls irreführend die Realität des Jenseits ab, die wir uns vorstellen. Und vor allen Dingen glaube ich nicht, dass das das ist, was wir uns vorstellen, woran Jesus gedacht hat, als er von Gehenna und von Hades sprach. Ich könnte dazu jetzt einen ganzen Abend oder einen ganzen Nachmittag einen Themenabend machen, über dieses Thema Hölle alleine, darum geht's aber nicht, nur eben angedacht für uns. Und ich glaube, es ist ein Fehler, es ist ein komplexes Thema, aber wir müssen aufpassen, dass wir das Mittelalter, das versucht hat, biblische Aussagen zu nehmen und auszumalen, dass wir das nicht zum Maßstab machen für unsere Gedanken über Hölle. Genau, weil die Bibel dadurch nur verschlimmbessert wird oder das zumindest der Versuch ist. So, und jetzt, wo ich das gesagt habe, nochmal, hört genau hin, was ich gesagt habe beziehungsweise was ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass es kein Gericht gibt, dass die Bibel kein Gericht kennt. Ich habe lediglich gesagt, dass ich die Vorstellungen, die wir von Hölle und vom Jenseits haben, hinterfrage. Das zweite Missverständnis, was mit unserer Trennung von Himmel und Erde, also hier unten all das Schlimme und da oben all das Gute, was damit verbunden ist, ist oft dieses Denken, hallo Endzeit. Ja, wir leben in der Endzeit. Und weil wir in der Endzeit leben, ist sowieso irgendwann alles vorbei und dann geht hier unten sowieso die Post ab und wir sind weg, nur oben ohne zählt, Erde egal. Deshalb sind viele Christen leider, wie ich finde, fromme Klimawandelleugner, weil sie sagen, das stimmt alles nicht, sondern wir leben einfach in der Endzeit und hier unten geht irgendwann alles vorbei und ganz schlimm ist tatsächlich oft so. Hauptsache, das Ende naht. Die Erde ist egal, Hauptsache hier weg, da oben hin und alles wird gut. Diese Denke kennt die Bibel nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Bibel Himmel und Erde immer als etwas sieht, was überlappt. Gottes Wirklichkeit verabschiedet sich nie und hat sich nie ganz von dieser Erde verabschiedet. Deshalb sitzen wir hier als ein Teil des Beweises, dass Gott tatsächlich auf dieser Erde ist, in unserer Mitte. Auch Paulus hatte ja mal Lust abzuscheiden, hat er gesagt. Aber was hat er gesagt? Ich habe noch einen Job zu tun. Ich bleibe. Auch wenn ich Lust hätte, bei Jesus zu sein, ich bleibe. Errettung bedeutet also nicht, endlich unter den Glücklichen zu sein, die in einer Art Schlaraffenland-Himmel kommen, weil errettete Menschen sind Erlöste, die die Identität des Himmels oder des Himmelsbürgers hier auf Erden, in diesem Reich, das Jesus Christus angefangen hat, diesem Reich Gottes leben wollen. Ein Leben leben, das den Unterschied macht. Dass, wenn Menschen hierher kommen und uns kennenlernen, merken, wow, da ist was anders. Dass diese Menschen Geschmack bekommen auf den Himmel, auf diese Realität Gottes. Dass sie sich wünschen, diesen Jesus kennenzulernen. Deshalb lasst uns schlicht und einfach ein Leben leben, das dieses Reich Gottes Programm auf Erden widerspiegelt. Das Programm, das auch im Himmel gelebt wird. Es ist das Programm, was ich einleitend zum Vater Unser erklärt habe, dieser Wind of Change, dieses Reich Gottes, dieses Credo, das Jesus ins Vater Unser gepackt hat. Dann lasst uns jetzt über ein paar Begrifflichkeiten von Himmel nachdenken, weil ich dachte dann so, als ich darüber nachdachte, eigentlich ist Jesus Christus der Einzige, der wirklich weiß, wie es im Himmel aussieht. Er ist der Einzige. Hebräer 4 beschreibt das auch so. Schreibt von Jesus, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, Jesus, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen, Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wenn man diesen Text so hört von dem Hohepriester, der die Himmel durchschreitet, dann hört sich das so ein bisschen an, als müsste man eine Weile laufen, bis man erst zum Thron Gottes kommt. Ja, das ist auch ein Bild und ein Bild, das die Realität versucht zu beschreiben, so dass wir das irgendwie fassen können mit Worten, damit wir ein Bild haben. Aber es ist wahrscheinlich viel, viel mehr als das. Einer der Theologen, der sich wie kein zweiter weltweit mit dem Thema Himmel und Jenseits und so weiter befasst hat, Professor Heiser, der schrieb Folgendes. Der Himmel kennt keine buchstäbliche Geografie. Es gibt keinen Breiten- und keinen Längengrad. Es gibt keine wörtlichen Ebenen oder Stufen. Wir sollten diese Sprache nicht zu wörtlich nehmen, wenn sie über den Himmel oder über die Ebenen des Himmels spricht. Die Bilder drücken aus, es ist dieser wahnsinnig andere Ort. Es ist einfach total anders. Und wir nutzen ja die Sprache unseres räumlichen Denkens, wenn wir uns diese Sachen vorstellen, von Körperlichkeit, um über ein unsichtbares, gewaltiges Reich zu sprechen, das wir nicht kennen. Das ist das, was wir tun. Wir versuchen in unseren Worten zu beschreiben, was wir glauben, was da oben eben ist. Und der einzige Weg, den wir haben, darüber zu reden, besteht eben darin, Sprache zu gebrauchen, aber eine Sprache, die wir selber sprechen, eine Wirklichkeit, die wir kennen. Wo wohnt Gott jetzt? Gott wohnt tatsächlich an diesem so ganz anderen Ort, an dem, was die Bibel eben Himmel nennt. In dieser Sphäre Gottes, im Himmel oder eben in den Himmeln, das ist das, was die Bibel sagt. Sie redet vom Plural. Unvorstellbar. Und das ist eigentlich auch der erste Impuls im Vater Unser, der uns dazu bewegen sollte, aufzustehen, unsere Hände gegen diesen Himmel zu richten und Gott anzubeten. Wenn Jesus sagt und uns beten lehrt, sagt er, Vater Unser, der du bist in den Himmeln. Da steht Plural. Das ist der erste Impuls im Vater Unser, um hinzugehen und zu sagen, hey, halt mal inne, stell dir mal vor, mit wem du es da zu tun hast, wo dieser große Gott wohnt, den es anzubeten gilt, der seinen Sohn geschickt hat auf unsere Erde, damit wir selber Söhne und Töchter dieses Gottes werden können. Das ist Hammer. Der König Salomo, der hat auch versucht, diesen Wohnort Gottes zu beschreiben in einem Gebet in 1. Könige 8, 27. Da sagt er, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Was Salomo damit ausdrücken will, das Bild, das er malt, ist ein Bild von der Unbeschreibbarkeit Gottes, von dieser Unfassbarkeit Gottes. Das ist das, was er versucht, in diesem Bild auszudrücken, wenn er sagt, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Versuch das mal auf ein Blatt Papier zu bringen. Versuch das mal zu malen. Das können wir nicht. Und genau darum geht's. Gott ist unfassbar. Und das Besondere an diesem Gebet des Salomo war, dass er das gebetet hat zur Einweihung des Tempels. Also im Grunde genommen genau zu dem Anlass, als Gott sich entschied, in ein Haus zu ziehen, auf diese Erde zu kommen und anzudeuten, dass der Himmel auf Erden ist, weil er in diesem Haus, in diesem Heiligsten, in diesem Allerheiligsten wohnt. Und das auch nur, um uns im Grunde genommen einen Schatten zu werfen auf das, was eines Tages kommt, wenn dieser perfekte Tempel in Jesus Christus unter uns zeltet, so sagt Johannes das. Als er davon spricht, dass Jesus Christus auf diese Welt kommt, sagte er, er tabernakelte unter uns, er zeltete unter uns. Und dann weiter geht's ja dahin, dass nachdem Jesus gegangen ist und der Heilige Geist kommt, der Heilige Geist uns, die wir hier sitzen und glauben an diesen Jesus, zu Tempeln macht. Das heißt, dass wir letztendlich diese greifbare Gegenwart Gottes hier auf Erden sind. Das ist das, was Menschen sehen sollen, wenn sie uns begegnen. Gott in dem, was wir leben. Und dieser Tempel ist auch ein Bild für diesen unfassbaren, den absolut unfassbaren Gott, der dann in Jesus Christus tatsächlich eben greifbar wurde. Und dass wir der Tempel sind, das bedeutet, der Tempel des Heiligen Geistes sind, das bedeutet, wir haben einfach die Verantwortung, diese Werte des Himmels, diese Werte Christi auch zu leben. Unsere Vorstellung vom Himmel ist übrigens richtig, wenn wir glauben, dass diese Sphäre Gottes eben mit dieser Erde immer überlappt. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und deshalb darf uns diese Erde auch nie egal sein. Deshalb darf man nie so denken, naja, hier unten ist sowieso alles kaputt, irgendwann ist vorbei und dann komme ich in den Himmel. So denkt die Bibel nicht. Wir haben immer eine Verantwortung, das, was hier ist, zu bewahren. Wir haben immer eine Verantwortung, auch dafür einzutreten, dass Gerechtigkeit passiert. Wir haben immer eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Armut nicht überhand nimmt und zu teilen von dem, was wir haben, weil wir immer ein Stück Himmel auf dieser Erde repräsentieren sollen, wenn wir Christen sind. Das ist nichts, wo es darum geht, hier zu sagen, alles schlimm, ich hau ab. Richtig ist auch die Vorstellung vom Himmel als dem Ort, wo der Gläubige nach seinem Tod sicher und geborgen bei Jesus ist. Als Paulus das sagte, ich habe Lust abzuscheiden, hat er das gemeint. Ich habe Lust, bei Jesus zu sein. Als Jesus das zum Schächer am Kreuz gesagt hat, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein, da hat er diesen Ort gemeint, wo wir zur Ruhe kommen. Lukas 16, dieses Bild in dem Gleichnis von dem armen Lazarus und dem reichen Mann, wo der arme Lazarus in Abrahams Schoß liegt. Ein Bild für Geborgenheit, ein Bild für das, was einen erwartet, wenn das Leben hier vorbei ist. Aber es ist nur eine Zwischenstation. Das ist das, was die Bibel auch klar macht. Das ist nicht das Endprodukt. Das ist nicht dieses Wellnessparadies oder das Schlaraffenland, an das wir immer denken. Der Himmel, sagte jemand, ist zwar wichtig, aber nicht das Ende der Welt. Fand ich gut. Der Himmel ist zwar wichtig, aber er ist nicht das Ende der Welt. Oder anders ausgedrückt, es gibt ein Leben nach dem Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben nach dem Leben nach dem Tod. Warum? Weil das Thema der Bibel immer und immer wieder ist die Auferstehung. Dass Jesus Christus der Erste war, der auferstanden ist, in diesem Auferstehungsleib war, das ist das, was unsere eigentliche Ewigkeitshoffnung ist. Und dann, was passiert dann? Dann führt das wieder zurück dahin, dass ein neuer Himmel, eine neue Erde geschaffen wird, die wir bevölkern. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und ob das unsere Erde ist, die neu gemacht wird, oder ob eine ganz neue gemacht wird, keine Ahnung. Aber wir können nicht hingehen und einfach sagen, alles egal. Diese Erde ist egal. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel spricht in Bildern, manchmal auch in Rätseln. Und wenn Jesus versucht zu beschreiben, wohin er geht und was er uns vorbereitet, wenn er sagt, ich habe Wohnungen für euch gemacht, und das griechische Wort spricht eigentlich nur von einer vorübergehenden Bleibe, oder wenn er zum Schächer eben sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein, was wörtlich bedeutet im Garten, dann sind das Bilder, die uns deutlich machen wollen, da wartet etwas auf uns, das auch wirklich erstrebenswert ist, aber es ist nicht die Endstation. Sondern eines Tages werden die Menschen auferstehen und die Bibel sagt zum Gericht und danach neuer Himmel, neue Erde, und das wird dann das Eigentliche, was Jesus plant an vollendetem Reich, wo er eben der König ist, der jetzt schon ist auch, aber dann erst recht. Und man hat uns beigebracht, auch mir in der Theologie beigebracht, so vieles wörtlich zu deuten, wie es eben geht. Und das hat dafür gesorgt, dass wir eben auch sehr, sehr klare Vorstellungen haben von dem, was Himmel ist, von denen ich glaube, dass ein Teil dessen, was wir für Fakten halten, nicht Fakt ist, sondern noch viel, viel schöner. Es ist einfach nur eben das, was ich eben versucht habe zu erklären. Das sind Bilder, die uns helfen sollen, zu begreifen, wie herrlich etwas ist, aber es ist nur ein Abklatsch dessen, was es sein wird. Und nichts in der Theologie ist unproblematisch. Theologie ist immer problematisch, egal wie einfach man versucht, das darzustellen. Und manches führt einfach auch zu falschen Annahmen. Und dieser wortwörtliche Zugang zu allem, was in der Bibel steht, der führt zu ganz vielen Missverständnissen, wo wir echt aufpassen müssen. Es ist zwar toll, wenn jemand sagen kann, dass er einfach glaubt, wie es da steht, aber keiner von uns tut das durchgängig. Ich glaube auch an ganz, ganz vieles, was hier steht in diesem Wort Gottes, dass das Wort wirklich so gemeint ist. Aber oft entscheiden wir auch selber, ob wir das glauben oder nicht. Ja? Wenn wir zum Beispiel hingehen und Jesus oder lesen, dass Jesus sagt, naja, wenn dich die Sünde reizt oder dein Auge reizt, oder dann hackse ab oder reißt dir das Auge aus, dann naja, das wollen wir lieber nicht wörtlich nehmen, weil das ist ja ganz eindeutig nur ein Bild oder nur eine Metapher. Ich habe darüber an anderer Stelle schon mal geredet. Das Gleiche machen wir mit der Fußwaschung. Da sagt Jesus, macht's so wie ich, aber wir gehen hin und sagen, nee, das ist eigentlich eher bildlich gemeint, wir sollen einander dienen. Das sind Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir die Bibel lesen. Und das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Und es ist wichtig, dass wir lernen, das verantwortungsbewusst zu tun und vor allen Dingen, dass wir lernen, Menschen, die zu anderen Ergebnissen kommen, Christen, die zu anderen Ergebnissen kommen über das, was sie lesen und was sie glauben, zu respektieren und nicht zu sagen, man muss das aber so sehen, wie ich das sehe. Das ist leider das, was viele andere auch machen. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne den Glauben an Kreuz und Auferstehung. Glaubt ihr, dass ich glaube, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist? Glaubt ihr das wirklich? Also ich glaube das. Wenn ich nicht glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann kann ich kein Christ sein. Ich glaube, dass dieses Wunder passiert ist. Ich glaube auch, dass nachdem Jesus auferstanden ist, er einfach in einem Raum erschienen ist, wo die Jünger waren und er kein Fenster und auch keine Türe benutzt hat, um reinzukommen. Ich glaube, dass Jesus Christus Wunder getan hat, weil die Augenzeugen des Neuen Testaments das berichten, was da alles passiert ist. Ich glaube das. Überhaupt gar kein Problem. Aber es ist so, dass es Dinge gibt in der Schrift, wo man sich vielleicht nicht einig ist. Man kann theoretisch natürlich alles glauben, wenn man glaubt, dass Gott in der Lage ist, jemanden von den Toten aufzuerwecken. Die Frage ist nur, ob die Autoren der Schrift das auch immer so wollten. Manchmal vielleicht nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und nochmal, denkt an das, was ich eben gesagt habe. Hört auf das, was ich sage und auch auf das, was ich nicht gesagt habe. Ich zitiere mal gerade einen Text hier. Manche halten den Einblick in den Himmel im Hiob-Buch, also diesen Dialog zwischen Satan und Gott, für einen realen Mitschnitt des Gespräches zwischen Satan und Gott. Für andere ist das ein kunstvolles Stilmittel in einem Buch, das geschrieben worden ist, dieses Hiob-Buch, das hauptsächlich Gedichtsform ist, hauptsächlich. Und sie glauben, dass das einfach nur ein Stilmittel ist, weil sie nicht glauben können, dass da jemand eine Wanze irgendwo da oben im Himmelreich oder im Himmel, nicht im Himmelreich, platziert hat, um dieses Gespräch mitzubekommen, das Gott und Satan geführt haben sollen. Und wenn das jemand so denkt, dass das eventuell so nicht stattgefunden hat, sondern dass der Autor, der das Hiob-Buch geschrieben hat, damit eine Absicht hatte, dann sollte man das akzeptieren können. Die Frage ist, ob wir Demut und Liebe genug aufbringen, anderen zuzugestehen, zu anderen Erkenntnissen zu kommen, ohne ihnen den Glauben an Jesus, die Liebe zu Jesus und vor allen Dingen auch die Liebe zu Gottes Wort abzusprechen. Denn beide, diejenigen, die glauben, dass dieser Dialog tatsächlich so stattgefunden hat, und diejenigen, die glauben, dass das ein Stilmittel ist, das der Schreiber des Hiob-Buches benutzt hat, beide glauben, dass das Wort Gottes inspiriert ist. Dass das Gottes Wort ist, ohne Wenn und Aber. Und das ist wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen. Und dass wir Menschen nicht diskreditieren oder verurteilen oder zum Irrlehrer degradieren, wenn sie manche Dinge anders sehen. Den Text, den du gelesen hast eben, unter der Überschrift Mehr als ein Himmel, habe ich auch eine Folie mitgebracht. Erstmal betet Jesus im Vater unser eigentlich im Plural. Vater unser in den Himmeln. Übersetzt wird es oft Singular, aber steht da im Plural. Und Paulus spricht im 2. Korintherbrief von dem, was du gelesen hast, tatsächlich davon, dass er selber, und es ging um ihn, im dritten Himmel war. Er nennt das Paradies. Etwas weiter unten im Text spricht er dann davon, dass er so krank ist, dass er den Eindruck hat, dass ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlägt. Und wenn man sich das alles vorstellt, dann ist das eine tolle Vorlage für Kopfkino. Aber es ist eine Beschreibung Paulus dessen, was er in seiner Vision gesehen hat. Und er gesteht ein, dass er gewisse Dinge seines Erlebens, gewisse Dinge, die er gesehen hat, nicht einordnen kann. Und ich find's gefährlich, wenn manche Menschen hingehen, und wenn der Apostel selber das sagt, manches kann ich nicht einordnen, aber manche Menschen dann darauf bestehen, dogmatisch zu sein. Und das ist, glaube ich, riskant. Die Bibel und auch Paulus hier, die verwenden eine Sprache von Ebenen vom Himmel, um uns zu vermitteln, dass die Gegenwart Gottes, dass dieses Paradies, wie er es nennt, der heiligste Ort der jenseitigen Welt ist. Das Allerheiligste. Und Gott befindet sich in der Sprache von Paulus genau da, am heiligsten Ort, im Paradies. Und hier kommt wieder dieses Bild vom Tempel. Denn wenn ihr euch ein bisschen vorstellt, der Tempel hat ja verschiedene Bereiche, Vorhof, Heiliges, Allerheiligstes. Und das sind drei Bereiche. Und je näher man zum Allerheiligsten kommt, umso heiliger wird der Ort. Dann am Ende, da darf der erste Priester in dem ersten Bereich sein, der nächste Priester darf im nächsten Bereich sein, aber ins Allerheiligste darf nur der hohe Priester, nur einmal im Jahr, und man hat dem ein Seil an den Fuß gebunden, um ihn rausziehen zu können für den Fall, dass er nicht heilig genug war in dem Moment, wo er Gott begegnet, damit sie ihn wieder rausziehen könnten, falls er dort stirbt. Und das Coole ist, dass als Jesus am Kreuz stirbt, gleichzeitig im Tempel eben dieser Vorhang zerreißt, dieser Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, weil wir jetzt Zugang haben zu diesem Vater, von dem ich vor 2 Wochen gesprochen habe. Obwohl Gott so heilig ist, dürfen wir bei ihm auf dem Schoß sitzen. Das ist die Realität für den, der glaubt. Es ist aber nicht nur der Gott, der im Himmel lebt, oder nicht nur Gott, der im Himmel lebt, sondern die ganze übernatürliche Welt ist irgendwo da draußen. Das macht die Bibel klar. Gute und böse Wesen, Engel, wir haben das eben im ersten Lied so schön gesungen, in diesem alten Choral, wo wir von Engeln singen, weil wir an Engelwesen glauben. Und die Bibel berichtet aber auch, dass es nicht nur die Vögel sind, die da oben am Himmel sind, sondern dass in diesen himmlischen Welten, eben in diesen Domänen, in diesen Sphären auch Fürstentümer und Gewalten in der Luft herrschen. Und nicht umsonst betet Jesus im Vater unser dann später, erlöse uns von dem Bösen, denn auch das sind Realitäten im Himmel, in dem, was die Bibel als Himmel beschreibt. Und auch wenn die existieren, wohnt Gott in den Himmeln des Himmels, dem himmlischsten aller Himmel, in den himmlischsten Himmeln aller Himmel oder wie auch immer wir versuchen, das zu beschreiben. Das ist die Sprache, die die Bibel benutzt, um etwas zu beschreiben, was wir nicht fassen können. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich wollte. Und ich hoffe, gut, aber wie gesagt, ihr könnt mit mir reden. Abschließend die Frage, was bedeutet das fürs Beten? Diese ganze Theologie. Der Himmel als Sphäre Gottes steht, wie gesagt, für diese Unfassbarkeit Gottes. Und wenn wir uns das Universum angucken und wer sich mal die Mühe macht, nur eine Stunde mal zu googeln, was das tatsächlich alles bedeutet, dann ist das Universum eine Gegenstandslektion für diese Unfassbarkeit Gottes und sollte uns in die Anbetung Gottes führen. Und die Unfassbarkeit des Vaters in den Himmeln, laut Psalm 22, 4, führt auch dazu, dass wir diesen Wohnort Gottes tatsächlich als den begreifen, dass er unter diesen Lobgesängen Israels wohnt. Also Gott oder die Bibel benutzt dieses Bild, dass da, wo wir Gott anbeten mit schönen Liedern, dass das ein Moment ist, in dem Gott in diesen Lobliedern ebenfalls wohnt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, steht nicht umsonst am Anfang des Vater unsers, damit wir zuerst uns ausrichten auf ihn, auf seine Größe, auf seine Heiligkeit, auf den, der so heilig und so groß ist und trotzdem unsere Nähe sucht, trotzdem immer ein offenes Ohr für uns hat, weil wir ihm viel bedeuten. Du bedeutest diesem Gott ganz, ganz viel. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und was bedeutet das für uns? Spiegelt diese große Bedeutung, die Gott hat, spiegelt sich diese große Bedeutung in deinem Leben wider? Was machst du damit, mit deinem Reden, mit deiner Hingabe, mit deinem Leben? Sitzen wir hier und sagen, okay, jetzt hast du genug geredet von dieser Größe Gottes, diese Größe Gottes geht mir langsam auf den Geist? Oder nimmt uns diese Größe Gottes und packt uns und macht etwas mit uns, verändert unser Leben? Das ist das, was Gott sich wünscht. Und wenn wir beten, Vater unser in den Himmeln, dann dürfen wir gerne an einen Tempel denken. Dann dürfen wir gerne denken an das Allerheiligste. Wir dürfen gerne denken an einen Thronsaal. Wir dürfen Kopfkino entwickeln, noch und nöcher, um uns vorzustellen, wie wunderbar dieser Ort ist. Und eines Tages werden wir erleben, wie es wirklich ist. Und dann werden wir sagen, wow, nichts von dem, was ich mir vorgestellt habe, ist annähernd so schön wie das, was ich jetzt erlebe. Und genau das ist der Sinn davon, dass die Bibel versucht, mit Bildern zu beschreiben, was die Realität von einem Ort ist, an dem wir noch nicht sind. Und Achtung, Metapher. Eines Tages werden wir an der Hand unseres hohen Priesters Jesus, und Paulus geht vielleicht mit, kein Problem, angstfrei durch diesen Himmel schreiten und irgendwann vor diesem Thron Gottes stehen. Und dann werden wir wirklich sehen, was es bedeutet, dass der Johannesbrief schreibt, wir werden Jesus sehen, wie er ist. Noch haben wir keine Ahnung. Noch haben wir nur Bilder, nur Kopfkino. Es wird schöner. Und wir dürfen im Beten Bezug nehmen. Wir dürfen diese Bilder benutzen, um uns bewusst zu machen, mit wem wir es zu tun haben. Und die Bibel sagt, und jetzt bin ich fast fertig, die Bibel sagt, dass dieser Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Auch ein Bild. Aber doch ist dieser Gott, der so heilig ist, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt, so nahbar, dass ich aber, lieber Papa, zu ihm sagen darf. Und Gott wohnt eben nicht nur in den Himmeln. Er wohnt nicht nur im Heiligtum, sondern er wohnt, und auch da habe ich euch einen Vers mitgebracht, dieser hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Name der Heilige ist, der sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, doch ich bin auch den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedrückt ist, und ich belebe den Geist dieser Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenen auf. Und wir können Gott, wenn ich das richtig verstehe, ziemlich oft begegnen, wenn wir den Arm um Menschen legen, die zerschlagen und niedergedrückt sind. Wenn wir ihnen beistehen in ihrem Leid, in ihrem Trost, oder wenn wir den Menschen, die auf der Straße betteln, etwas zu essen kaufen, dann treffen wir vielleicht Gott, weil Jesus gesagt hat, das, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Der Himmel ist unheimlich komplex. Es gäbe noch vieles zu sagen. Ihr wisst ja, ich bringe immer ein paar Seiten mit und habe noch ein paar mehr geschrieben. Lasst uns drüber reden. Amen.